Vor 80 Jahren, am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach, bombardierten britische und US-Flugzeuge im Kampf gegen Nazi-Deutschland die Innenstadt von Dresden. Bis zu 25.000 Menschen wurden bei diesen Bombardierungen getötet, Zahlen, die eine Expertenkommission ermittelt hat. Morgen findet in Dresden an vielen Orten Gedenkveranstaltungen statt, auf dem Altmarkt und im Neumarkt, in Kirchen, auf Friedhöfen. Schon heute Abend gibt es das erste von mehreren Konzerten in der Semperoper und heute Abend spricht auch der Schriftsteller Durst Grünbein, der aus Dresden stammt, in der Zentralbibliothek über das Erinnern an die Bombardierung. Darum dreht sich auch der aktuelle Roman von Durst Grünbein, Der Komet, erzählt von Dresden in der Zeit zwischen 1933 und 1945 entlang des Lebens einer Frau, Dora B., und wie sie die Bombardierung erlebt hat. Und darüber wollen wir sprechen in SWR Kultur am Morgen. Herr Grünbein, grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Grünbein, die Geschichte von Dora W. ist angelehnt an die Lebensgeschichte Ihrer Großmutter. Welche Rolle hat die Bombardierung, die Zerstörung Dresdens in Ihrer Familie oder im Familiengedächtnis gespielt?
Naja, so komme ich ja überhaupt dazu, darüber zu schreiben, weil es eine Familiengeschichte ist. Weil in dieser Nacht die Großmutter und vor allen Dingen ihre beiden kleinen Töchter mit knapper Not überlebt haben. Durch die Hilfe anderer. Das ist eine große Familiensaga sozusagen bei uns. Ja, und man fragt sich ja dann selber, was wäre gewesen, wenn? Dann hätte ich gar nichts erzählen können. Dann gibt mich ja auch nicht. Ganz simpel. Aber dieses Schwindelgefühl allein, das ist auch eine der Antriebsmomente gewesen für die ganze Sache. Ja, ja.
Sie sind 1962 geboren. Also wie haben Sie das möglicherweise als Kind, die Erinnerung, die Erzählung der Großmutter, Gespräche mit Eltern in der Familie erlebt?
Naja, also ich bin tatsächlich, ist mir das irgendwann später erstmal klar geworden, also 17 Jahre nach dem Kriegsende geboren, von 45. Und das ist eigentlich ja, ein Teenageralter nur, also so wenige Jahre von heute aus gesehen. In der Zeit konnte man als Kind, als Jugendlicher habe ich das gesehen, noch hier und da Trümmer sehen. Also vor allen Dingen natürlich zentral das Trümmergelände der Frauenkirche. Und eine andere Geschichte geht so, ich bin dann, wir sind rausgezogen in den Norden der Stadt, in so eine Gartensiedlung Hellerau. Und vor den Toren Hellerau gab es einen gigantischen Müllberg. Und von dem wusste man, dass das Fundament dessen waren die ganzen Trümmer der Stadt. Die sind da rausgekarrt worden. Also es holte einen auf allen Ebenen immer ein, also sowohl in den Familiengeschichten als auch dann sozusagen bei frühkindlichen Abenteuerrecherchen.
Die Innenstadt von Dresden wurde bei der Bombardierung fast vollständig zerstört. Auch andere deutsche Städte wurden bei Fliegerangriffen ähnlich stark zerstört. Köln, Hamburg, hier im Südwesten Pforzheim, Heilbronn. Aber in Dresden hat das Ereignissen der Erinnerung geradezu sowas wie mythische Dimensionen bekommen. Die zerstörte Frauenkirche, haben Sie schon angesprochen, die wurde zudem Symbol für die vernichtende Wirkung von Bombenkriegen auf Menschen, auf Kultur. Aber wie erklärt sich oder wie erklären Sie sich diese Sonderrolle Dresdens sozusagen unter den deutschen Städten?
Ja, das ist wirklich ein böses Rätsel. Ihr denkt nun schon sehr lange drüber nach. Aber genau an dem Punkt, wie denn der Mythos Dresden entstanden ist, komme ich nicht so recht weiter. Zunächst mal muss man tatsächlich betonen, es gab auch andere einzigartig schöne Städte, die zuvor zerstört wurden. Wir fangen mal bei den ausländischen an. Also die erste große Stadt ist gleich schon im September 39 Warschau. Wir nennen andere Städte eben Coventry und natürlich die Dauerbombardements von London. Wir hatten Rotterdam und wir hatten ganz am Anfang mal Guernica. Also das muss man immer in einem Kontext sehen. Ich bin ganz froh, dass die heutige Geschichtsschreibung darauf sehr achtet, dass man also in dem Moment, wo man Dresdens gedenkt, auch die anderen Orte nicht vergisst. Das auch in der Stadtgeschichte sozusagen wird das jetzt intensiver betrieben, wie ich höre. Früher hat man das nämlich sehr oft rausgelöst. Das hat mit diesem Mythos zu tun. Also man hat sich wirklich nur auf diesen 13. Februar kapriziert, wo eben eine sehr schöne Barockstadt untergeht, die lange wie geschützt lag im Tal. Und es gab halt auch den Mythos, Dresden ist unverwundbar oder vielmehr, das wird ausgespart, das hat keine strategische Bedeutung. Letzteres stimmt einfach nicht. Das wissen wir inzwischen auch.
Die Zerstörung von Dresden, die Opfer, auch das Gedenken an die Bombardierung der Stadt werden von Rechtsextremisten immer wieder missbraucht, um die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg zu relativieren. Sie betreiben am Beispiel Dresden eine Täter-Opfer-Umkehr. Jetzt zum 80. Jahrestag rechnet die Polizei mit besonders großen Aufmärschen von Rechtsextremen. Wie schafft es eine Stadt, eine Zivilgesellschaft über Dresden hinaus, sich aus diesem, nennen wir es, geschichtsrevisionistischen Würgegriff zu befreien?
Ja, zunächst mal ist es ja noch einfacher. Nicht nur Täter-Opfer-Umkehr, es ist auch eine Umkehr von Ursache und Wirkung.
Ja.
Das habe ich schon im Physikunterricht gelernt, dass man auf so eine Relation achtet. Das kann man konterkarieren, schon in der Schule etwa, indem man schon jungen Menschen die Zusammenhänge klar macht und es eben nicht funktionieren kann, dass man ein so ein Datum rauslöst. Das passiert auch gerade wieder, das werden wir sehen. Ich werde dann auch am 13. Februar dabei sein, da gibt es den traditionellen Gedenkgottesdienst in der Frauenkirche. Wie ich aber höre, wird es auch im Vorfeld wieder Menschenketten geben, die wiederum vielleicht eine Reaktion sind auf eine angesagte Rechtsaußendemonstration. Die ist auch schon angekündigt. Das heißt, hier wird halt wie immer gerade in Dresden das Versammlungsrecht irgendwie genutzt und Dresden als symbolischer Platz eben ist eben dann auch ein Aufmarsch tatsächlich für Geschichtsrevisionisten.
Wie geht man mit solchen Aufmärschen um, außer zu versuchen sozusagen auf der Gegenseite einen größeren Aufmarsch oder eine größere Präsenz noch herzustellen?
Das macht man ja schon seit Jahren. Das heißt, das ist wie ein stummer Protest dagegen. Man kann auch eigentlich sagen, dass das eine Mehrheit der Bürgerschaft so denkt. Und auch den Missbrauch gerade, dieses sehr, sagen wir mal, andachtsvollen Moments. Wenn ich jetzt mal wieder familiär rangehe, kann ich ja sagen, ja natürlich, es sind gute Bekannte, Familienmitglieder sind umgekommen. Es ist völlig legitim, dass man da quasi trauert. Die Frage ist halt nur, wird es missbrauchbar gemacht? Es gab übrigens so ein Auf und Ab, nicht? Also schon in DDR-Zeiten wurde ja dieses Datum schnell verwendet als Argument im Kalten Krieg, nicht? Plötzlich waren es nur noch Engländer und Amerikaner, die eine Stadt zerbombt hatten, um eventuell sogar den russischen Streitkräften zuvorzukommen und denen nur ein Trümmerfeld hinterlassen. Mit solchen Legenden bin ich gefüttert worden, die auch nicht stimmen. Und eigentlich erst nach der Wende gibt es einen gewissen Auftrieb. Die ersten Male war es sogar in den frühen 90er Jahren tatsächlich ergreifend, nicht? Weil wir hatten plötzlich ein 13. Februar-Gedenken, das still einfach sich um die Opfer von Krieg drehte. Und dann alsbald kam aber sozusagen die andere Seite dazu und seither war das dann richtig ein Kampffeld geworden, ja, muss man leider sagen.
Sie sind in Dresden geboren, leben schon lange in Berlin, sind jetzt für die Gedenkveranstaltung in der Stadt in Dresden. Wie erleben Sie die Atmosphäre in der Stadt jetzt rund um diesen 80. Jahrestag?
Naja, ich fahre morgen wieder hin. Ich war letzte Woche mal da bei meiner Mutter, da war es noch ruhig. Ich hatte eher mit dem Theater zu tun, da gab es nämlich eine Theateraufführung.
Eine Bühnenfassung Ihres Romans.
Ja, genau. Das war tatsächlich eine Initiative vom Theater selber, auch von den Schauspielern selber, die wollten das unbedingt machen und ich habe das dann gerne unterstützt, aber ich habe nicht viel dazu beigetragen, aber ich habe mir das dann angeschaut und kann sich sehen lassen, wirklich. Das ist nämlich tatsächlich, das ist ein Dresdner Punkt. Ich habe mich dann auch gefragt, denn ich weiß, dass es, sagen wir mal, so vehement mit dem Gedenken in Köln etwa oder vor allen Dingen zum Beispiel in Hamburg nicht so geht. Da kann man sich ja wundern. Auch das sind Städte quasi, die den Feuersturm erlebt haben und eigentlich die Totalzerstörung der Innenstädte. Und dann sind wir wieder bei Dresden. Aber nur Dresden hat diesen Mythos.
Eine offene
Frage.
Also für
Historiker, der Mythos ist früh auf beiden Seiten da. Auch die britische Luftwaffenführung war plötzlich angeschlagen. Es gab wohl Unterhausdebatten darüber. Ist man hier vielleicht zu weit gegangen? Denn man hat praktisch doch verstanden, was man hier für eine Perle der Menschheitsgeschichte ausgelöscht hat. Interessanterweise gab es aber auch danach noch Bombardements. Also auch vergessen, dass später erst dann Chemnitz zerstört wurde und so weiter. Und was auch nicht so bekannt ist, also war damals auch Propaganda im Dritten Reich. Also Sachsen war sozusagen die drittgrößte Waffenschmiede. War schon ein Industriezentrum. Und das alles ging ja auch darum, dies zu unterbrechen. Also es war jetzt nicht einfach ein nacktes, böses Rachebombardement oder ein Moral Bombing, auch dieser Begriff fiel bald, dass man eben die Bevölkerung damit auch zermürben wollte. Aber das war gar nicht primär der Aspekt.
Eine Frage, die Sie sich möglicherweise gestellt haben bei der Arbeit am Roman Komet, die sich vermutlich auch der Regisseur Tilman Köhler, der den Roman am Staatsschauspiel inszeniert hat, gestellt hat. Wie erzählt man, wie berichtet man von der Zerstörung Dresdens, ohne eben in eine Art Legendenbildungsfalle zu tappen?
Ja, ich würde sagen, man versucht erstmal beim Stadtplan zu bleiben, möglichst konkret. Ich habe im Buch ja auch so einen kleinen Plan der Innenstadt beigegeben, weil es mich dann auch selber später ja beschäftigt hat. Also was für Orte waren das genau? Ich stelle dann fest, dass meine Großeltern tatsächlich sehr im Zentrum gewohnt haben, gar nicht so weit von dem berühmten Zwinger entfernt, in der Liliengasse. Und gerade dieses Areal ist auch komplett dann ausgelöscht worden. Sie hatten halt nur Glück. Solche Orte oder solche ausgelöschten Stadtteile gibt es eben viele. Und da fängt quasi auch wieder Stadtgeschichte selber an, die jüngere Stadtgeschichte. Es gibt ja x Publikationen zu all dem. Es ist wirklich sehr gut erforscht. Daran schließt eben auch so eine Inszenierung an. Die kann darauf bauen. Also man hat so einen kleinen Stadtplan, wie einen begehbaren Stadtplan, eine Spielfläche geschaffen auf der Bühne. Und das ist durchaus plastisch. Das teilt sich mit.
Der Schriftsteller Durst Grünbein stammt aus Dresden und erzählt von der Stadt und der Bombardierung 1945 unter anderem in seinem Roman Der Komet. Das Stück ist am Staatsschauspiel auch zu sehen in einer Bühnenfassung, inszeniert von Regisseur Tilman Köhler. Morgen zum 80. Jahrestag des Beginns der Bombardierung von Dresden am 13. Februar 1945 finden an vielen Orten in der Stadt Gedenkveranstaltungen statt und auch bei der Veranstaltung wird Herr Grünbein sprechen. Herr Grünbein, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, bitte sehr. Danke Ihnen.